Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen, grenzübergreifenden und garantiert horizonterweiternden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 25. Februar 2026, jeden Morgen früh globalisiert, machen wir uns auf, in geistig-journalistische Galaxien vorzustoßen, in denen zuvor noch kein Mensch je gewesen ist. Und manchmal gelingt es uns sogar. Vielen herzlichen Dank für die anerkennenden Worte, die ich dann von Ihnen in Empfang nehmen darf. Ich habe mir einen Podcast angehört mit keinem geringeren als dem früheren deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich zurückmeldet, allerdings nicht in Deutschland, sondern in der britischen Blogosphäre, in den Podcast-Umlaufbahnen Großbritanniens in England. Und zwar hat er gesprochen, von zwei Kollegen interviewt bei The Rest is Politics. Ein Gespräch über den Ukraine-Krieg, über Deutschland und auch über die innenpolitische Entwicklung der Bundesrepublik. Und ein Thema, das da angesprochen wurde, war der Populismus, der ja in Europa den Wohlmeinenden zu denken gibt. Wie ist es nur möglich, dass die Wähler sich für Parteien entscheiden, die den Journalisten überhaupt nicht gefallen? Da kann ja mit den Wählern etwas nicht stimmen, dass die sich da nicht an die Wahlvorgaben und Wahlvorschriften und ausgestreckten Zeigefinger der Berichterstatter halten. Und darüber haben die drei auch gesprochen. Und da ist mir einfach wieder einmal aufgefallen, jetzt muss ich aufpassen, wie ich das formuliere, dass das nicht allzu überheblich klingt, da ist mir aufgefallen, dass das Wort Demokratie in Deutschland irgendwie etwas anderes bedeutet als bei uns in der Schweiz. In der Schweiz heißt Demokratie ein Verfahren, wonach die Mehrheit entscheidet nach festgelegten Regeln. Also Mehrheit vor Wahrheit. Und in der Demokratie gilt, dass die Parteien, die gewählt werden, nach Möglichkeit an der Macht zu beteiligen sind, dass man sich halt einigen muss. Aber am Ende bedeutet Demokratie, der Bürger ist der Chef und nicht der Politiker. Nämlich genau umgekehrt in vielen Ländern, dass die Politiker meinen, sie seien der Chef, obwohl sie eigentlich nur die mandatierten Repräsentanten, die Beauftragten, die Angestellten, die Untergebenen des Souveräns, nämlich der Bevölkerung sind. Und Deutschland ist eben auch so ein Land, wo man doch fasziniert beobachten kann, wie die Politiker sich mit dem Souverän verwechseln. Und dieses Verständnis drückte natürlich auch durch bei den Scholz'schen Erwägungen zur AfD. Er behauptete da, der frühere Kanzler, ja, die AfD sei eine antipluralistische Partei. Sie hätte einen anderen Begriff von wir. Und da würden eben nicht alle Deutschen, so hat er das gemeint, dazugehören. Und deshalb sei diese Partei im Grunde nicht demokratiefähig. Habe mich dann gefragt, ja, woher hat er denn das? Na, da ist mir nicht bekannt, dass die AfD sagen würde, also Deutsche, die einen Pass haben, die gehören nicht dazu. Die seien auszuschließen. Im Gegenteil, ich stelle fest, dass sich die AfD auch allen Debatten stellt, dass sie sich auseinandersetzt, dass sie sich auch mit Andersdenkenden an einen Tisch begibt oder vor eine Kamera, um entsprechend eben politisch die Meinungsverschiedenheiten auszutragen. Umgekehrt allerdings habe ich den Eindruck, dass eigentlich die Etablierten in die etablierten Parteien einen nicht sehr pluralistischen Begriff der Demokratie haben. Stimmt, was Scholz sagt? Demokratie ist Pluralismus, da muss es unterschiedliche Meinungen geben. Aber wenn man
In Zeiten des medialen Gleichstroms, wenn alle das Gleiche predigen, braucht es zwingend Gegensteuer, eine andere Sicht. Und genau das ist die Weltwoche. Unsere Traditionszeitung liefert Ihnen seit über 90 Jahren neue Fakten, Recherchen, Meinungen oder ganz einfach die andere Sicht. Werden Sie jetzt Abonnent, den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.
Aber wenn man in Berlin eine Brandmauer errichtet und sagt, wir sind die demokratischen Parteien, und das ist die undemokratische Partei angeblich, ohne allerdings belegen zu können, warum denn die jetzt nun eigentlich undemokratisch sei, ja, dann ist man ja selber nicht pluralismusfähig, sondern schließt gewisse demokratisch einwandfrei legitimierte Kräfte von der demokratischen Willensausmarchung aus. Mit anderen Worten, der Vorwurf, den da der Olaf Scholz formuliert, fällt eigentlich auf ihn zurück und dieses Parteienkartell, das er einmal als Kanzler angeführt hat. Und zu diesem Parteienkartell zähle ich auch die Opposition diesseits der Brandmauer. Also hier kommt ein etwas krauses Verständnis für schweizerische Ohren zum Ausdruck. Der zweite Vorwurf lautete, wir haben Zweifel, das heißt, wir wissen nicht, was die AfD denn tun würde, hätte sie einmal die Macht. Und es gäbe da Befürchtungen, dass sie diese Macht benutzen würden, um einen demokratischen Machtwechsel, also die Möglichkeit der eigenen späteren Abwahl, zu verhindern. Aha. Also wenn die AfD einmal an die Macht kommen sollte, meistens gibt es ja in Deutschland eine Koalition, dann würde also diese AfD analog zu den Nationalsozialisten, die Parallelen sind offensichtlich, er hat es so aber nicht ausgesprochen, dann würde sie sozusagen auf legalem Weg die Demokratie abschaffen. Das ist eine ziemlich steile Behauptung. Da habe ich gewartet, ob die Journalisten jetzt nachfragen, ja, wie belegen sie das? Worauf gründen sich denn ihre Zweifel? Könnt ihr einfach behaupten, das ist eine freche Unterstellung gegen einen Konkurrenten, der in Umfragen und an Wahlen Auftrieb hat und jetzt die belagerten Parteien, die einstmals mächtigen oder allein dominierenden, die sehen jetzt ihre Fälle davonschwimmen und weil sie keine besseren Argumente finden, aus Mangel an überzeugenden inhaltlichen Botschaften, entscheiden sie sich für den bequemen Weg, den neuen Konkurrenten einfach aufs Fürchterlichste zu verleumden. Aber Sie können sich vorstellen, da ist natürlich keine Gegenfrage gekommen. Aber es ist schon interessant, dass man einfach durchkommt, wenn man behauptet, ja, wir wissen nicht so genau, ob diese Partei dann tatsächlich die demokratischen Spielregeln aufrechterhalten würde. Auch da wieder die Frage, halten denn eigentlich die jetzt regierenden, tonangebenden Kreise in Berlin die demokratischen Spielregeln aufrecht, indem sie sagen, hier gibt es eine Brandmauer. Das heißt, wir verweigern jegliche Zusammenarbeit mit den Abgesandten von Millionen von deutschen Wählern. Also die werden ja dann ausgeblockt, die werden ausgemauert aus dem ach so pluralistischen Wir der Regierenden in Berlin. Und man stellt fest, jetzt aus der distanzierten schweizerischen Sicht, hier wäre womöglich noch ein bisschen demokratische Nachhilfe nötig und sinnvoll. Wobei sich natürlich auch die Frage stellt, glaubt Olaf Scholz, was er sagt? Ist er Gefangener jener Anti-AfD-Propaganda, die man sich eben aus Bequemlichkeitsgründen in Berlin zurechtgelegt hat, oder sagt er das wider besseres Wissen? Das ist für mich jetzt schwierig zu beurteilen, aber vielleicht können Sie mir da helfen. Auf jeden Fall ein interessantes, tief blicken lassendes Gespräch mit entlarvendem Charakter, das dem Schweizer einmal mehr vor Augen führt, dass wenn zwei Demokratie sagen, der deutsche Politiker und der Schweizer Bürger, dann ist nicht notwendigerweise das Gleiche gemeint. Wobei wir Schweizer ohne Überheblichkeit, ohne Arroganz uns einbilden, dass wir beim Thema Demokratie über ein bisschen längere Erfahrung verfügen. Und wir stellen uns also auch zur Disposition, sind gerne bereit, da etwas aufklärerisch einzuwirken. Was sind die Schlagzeilen in den deutschen Medien? Die chinesische Herausforderung, was den Kurzbesuch in Peking so schwierig macht, als China ums Überleben kämpfte, Peking verstehen. Das sind ein paar Schlagzeilen jetzt zum Besuch des deutschen Kanzlers in China. Das ist eine gute Sache. Finde ich großartig, uneingeschränkte Zustimmung, dass der deutsche Kanzler nach China fährt. Nicht, dass er das brauchte, nicht, dass meine Zustimmung irgendeine Rolle spielt, aber das ist ein erfreuliches Signal, dass man hier eben doch sich nicht vollends dem Moralismus ausliefert, sondern natürlich auch unter Druck der Wirtschaft, der Verhältnisse, der Tatsachen mit einem Regime, mit einer Regierung Beziehungen pflegt, die eben nicht in jeder Hinsicht dem entsprechen, was man selber bei sich zu Hause politisch macht. Und das hat ja auch schon etwas anders getönt, etwas überheblicher, etwas brüskierender. Und dass da Friedrich Merz hinfährt und dass auch die Zeitungen darüber wohlwollend berichten, die deutschen Zeitungen, vor allem die etablierten Zeitungen, sind ja sehr regierungsnah und die Schlagzeilen spiegeln immer auch etwas die Befindlichkeit in diesen bundesrepublikanischen Teppichetagen wieder, vor allem in Berlin. Und das zeigt doch, dass hier ein, wie sollen wir das nennen, Tatsachendenken zurückkehrt, ein gewisser Realismus auf Kosten des Moralismus. Das ist jetzt beim Thema China der Fall, beim Thema Russland, da warten wir noch darauf, da steigert man sich hinein, da ist man dabei, sich hinein zu halluzinieren, wirklich in einen gefährlichen neuen Kalten Krieg. Und ich habe gesprochen mit einem sehr intelligenten und differenzierten russischen Strategieforscher und Kommentator, mit Fjodor Lukjanov, und er hat mir erzählt, dass in Russland mit wachsender Fassungslosigkeit zur Kenntnis genommen werde, man stelle sich darauf ein, dass die EU, dass allem voran auch Deutschland, Krieg führen wolle gegen Russland. Nur so könne man sich erklären, dass da permanent behauptet werde, Russland plane, die EU anzugreifen. Was man als absolute Absurdität bezeichnet. Und man lächelt auch ein bisschen darüber und sagt, ja gut, also die Europäer und die Deutschen sollten sich nun allmählich entscheiden. Also was gilt jetzt? Ist Russland unfähig, den Ukraine-Krieg für sich zu entscheiden? Pfeift man aus dem letzten Loch auf dem Schlachtfeld eine Blindgängertruppe, geführt von unfähigen und korrupten Funktionären? Oder aber ist diese Gurkenarmee in der Lage, sozusagen demnächst ganz Europa zu überrennen? Ja, was denn nun? Und hier spricht er ein Thema an, das wir auch schon benannt haben, Doublethink, Doppeldenk. So lautet die Beschreibung des britischen Schriftstellers George Orwell dieses Phänomens. Wenn man gleichzeitig in seinem Hirn zwei Gedanken, die sich ausschließen, für wahr hält, das geht einfach nicht auf und lässt beim skeptischen Betrachter die Zweifel an der Durchdachtheit der damit verbundenen strategischen Überlegungen wachsen. Aber zum Glück gegenüber China glauben wir so etwas wie Pragmatismus wieder erkennen zu können. Dann auch eine gute Nachricht, Koalition einigt sich, da werden sich viele Deutsche freuen. Der Heizungskeller wird wieder zur Privatsache. Nach langem Ringen einigen sich Union und SPD auf eine Reform des Gebäudeenergiegesetzes, auf welche Vorgaben sich Hauseigentümer jetzt einstellen müssen. Ist natürlich auch eine himmeltraurige Sache. Jetzt hat man viele Jahre den Deutschen, auch den Schweizern erzählt, die Größe die Bedrohung ist der Klimawandel. Und wir müssen unsere Wirtschaft auf den Kopf stellen, zwangsvergrünen, Green Deal. Die Automobilindustrie, gerade die deutsche, ist beinahe draufgegangen, ringt hier also wirklich immer noch an der Abbruchkante. Und plötzlich gilt das alles nicht mehr. Rufen Sie in Brüssel aus, nein, nein, Klima, das war gestern, jetzt ist Russland, jetzt ist Putin das personifizierte Böse, die absolute, akute Gefahr und Bedrohung. Und wir müssen all die Milliarden, die wir ohnehin nicht haben, umlenken vom Green Deal auf die Rüstung. Es gibt eine Aufrüstungsorgie und Frau von der Leyen sagt, man habe auch darüber nachzudenken, dass Autokonzerne vielleicht Rüstungsproduktion übernehmen könnten, was natürlich eine durchaus brisante und prickelnde Bemerkung ist, die natürlich auch vor allem in den Leserbriefspalten, soweit ich das beurteilen kann, massiven Widerspruch auslöst. Aber Sie sehen, dieses Hin und Her, dieses sich Verbeißen in eine immer wieder neue Apokalypse, die da angeblich bevorsteht, die zeigt einfach die fiebrige Unbeständigkeit der europäischen Politik und die führt natürlich dazu, weil sie abfärbt auf die einzelnen Mitgliedstaaten, führt natürlich auch dazu, dass sich die Leute in Scharen abwenden. Und als man den Olaf Scholz gefragt hat in diesem Podcast, den früheren Bundeskanzler, wie er sich denn erkläre, dass diese Populisten gewinnen, dann hat er natürlich die nicht naheliegende Antwort gegeben, ja, das sei dem Erfolg der Globalisierung zuzuschreiben. Mit anderen Worten, die Populisten wählen, die angeblichen, die haben einfach noch nicht realisiert, wie gut es ihnen eigentlich geht. Und das ist auch wieder diese institutionalisierte Überheblichkeit, Major Tom, völlig losgelöst. Man wünscht sich, dass diese Politiker aus ihren geschlossenen Abteilungen sich wieder einmal richtig unter die Leute bewegen würden. Aber eben, da sind wir wieder beim Raumschiff der politischen Klasse in Berlin, bei dieser Überfliegermentalität, bei dieser Entfremdung, die wir eben beobachten. Und die viel naheliegendere Antwort besteht einfach darin, dass immer mehr Leute realisiert haben, dass ihre Politiker auf dem Holzweg sind, dass diese Rezepte nicht funktionieren, dass sie Dinge versprochen haben, die sie nicht einhalten können und besonderes Unbehagen lösen seit einiger Zeit die sogenannten internationalen Institutionen aus. Nicht, weil bei den Leuten ein durchgeknallter Nationalismus jetzt sich in den Hirnen eingenistet hätte. Nein, sondern weil sie einfach sehen, dass diese internationalen Institutionen auch nicht geliefert haben. Die WHO, diese Pandemiebehörde, die zuerst das Coronavirus verschlafen hat und dann überreagiert, knüppelnd, jetzt dann sich auch noch versucht, über die nationalen Souveränitäten hinwegzusetzen. Eine Europäische Union, die gesagt hat, wir stehen für Frieden, für Wohlstand und für Sicherheit. Und nichts von diesen dreien hat die EU realisiert. Im Gegenteil, schauen Sie sich mal die früheren EU-Paradestaaten Frankreich und Deutschland an. Also wer diesen Weg gehen will, muss offensichtlich in die Europäische Union oder diese schummrigen Manöver jetzt um das Präsidium der Europäischen Zentralbank mit Christine Lagarde, die gleiche Übung, die man schon gemacht hat nach den Neuwahlen in Deutschland, als man mit dem alten Bundestag noch Schuldenberge abwinkte, die der neu gewählte Bundestag niemals bewilligt hätte. Ist das Demokratie? Ist das der Pluralismus, von dem sich Olaf Scholz gewissermaßen den Strahlglanz dieser pluralistischen, eben dieser vielfältigen Regierungsform verspricht? Allein es mehren sich die Zweifel. Sexismusvorwurf gegen Manuel Hagel. Braune Haare, rehbraune Augen, so schwärmte der baden-württembergische CDU-Spitzenkandidat einst über seine, über eine Schülerin, nicht über seine. Das war Mist, sagt er selbst, nachdem eine Grüne das Video in Umlauf brachte. Armes Deutschland, arme deutsche Politik. Also wenn man nicht mehr sagen darf, braune Haare, rehbraune Augen, wenn das schon als Sexismus gewertet wird, dann sehe ich ernsthaft die Gefahr, dass die Deutschen aussterben könnten, weil sie sich nicht mehr fortpflanzen. Denn wenn man das nicht mehr sagen darf, wie willst du denn überhaupt als Mann Avancen starten gegenüber einer Frau? Ich meine, das ist ja jetzt nicht gerade eine verbale Handgreiflichkeit oder eine Übergriffigkeit, wenn man jemandem sagt, einer Schülerin, gut, ich weiß nicht, in welcher Funktion sie gesagt hat, wenn er ihr Nachhilfelehrer war, 30 Jahre älter, dann ist es tatsächlich etwas anrüchtig. Aber wenn man es einfach so sagt, du hast rehbraune Augen, was ist jetzt hier der Skandal? Aber vielleicht überblicke ich diesen Fall zu wenig und es braucht hier noch weitere Recherchen. Aber ich habe mir notiert, armes Deutschland. Von der Leyen, EU zahlt Ukraine-Kredit auf die eine oder andere Weise. Ja, da ist man offensichtlich auch noch nicht ganz bei der Lösung angekommen. Aber interessant, die Ungarn blockieren die weiteren Kredite, weil eben Zelensky, weil sich die Ukraine angelegt hat mit den Ungarn, weil sie da Energielieferungen blockieren, weil sie sich in dem Sinn über die nationalen Interessen Ungarns hinwegsetzen, damit verbunden natürlich das allgemeine Ungarn- und Orbán-Bashing, das seien die Putin-Pudel, das seien da die Kreml-Handlanger und die fünfte Kolonne sozusagen in der Europäischen Union, der Verrat an Werten. Übrigens, wer von Werten spricht, ist ein Doktrinär. Ich bin da sehr, sehr skeptisch, wenn man von Werten spricht. Das hat etwas sehr Autokratisches, das hat auch etwas Überhebliches, etwas Abfälliges. Wenn man selber für sich Werte in Anspruch nimmt, ist damit immer auch die Aussage verbunden, meine Werte sind mehr wert als deine. Also dir wird schon sozusagen die Wertlosigkeit unterstellt. Und genau das passiert gegenüber Ungarn. Und die Ungarn wehren sich. Die Ungarn sind Kämpfer, sie sind Freiheitskämpfer. Sie halten auch an ihren konservativen Traditionen fest. Und Viktor Orban ist der zweifellos gewählte legitime Ministerpräsident. Und das passt natürlich jetzt Brüssel überhaupt nicht, dass er da sich querlegt. Und es mehren sich jetzt natürlich auch wieder einmal die Stimmen, die sagen, ja, die sind Ungarn, denen soll man die Stimme wegnehmen. Und wissen Sie, was beelendend ist? Dass solche Aussagen ausgerechnet von Deutschen kommen heute. Und zwar von der unvermeidlichen Agnes Strack-Zimmermann, der FDP-Vorsitzenden, die sich immer noch in der Öffentlichkeit, auch in den öffentlichen Talkshows hält, obwohl ihre Partei ja im Bundestag gar nicht mehr vertreten ist. Und sie drückt sich also schon, das muss man ihr lassen, ziemlich ungeschminkt aus. Sie sagt, Orban geht der Arsch auf Grundeis. Er habe Angst, nicht mehr wiedergewählt zu werden. Und sie plädiert ganz klar dafür, ich zitiere, es wird Zeit, dass Orban der Geldhahn zugedreht und ihm das Stimmrecht genommen wird. Das ist diese nassforsche Art deutscher Politiker heute. Ich weiß nicht, wie gut das ankommt. Jetzt bei jenen Ländern, die vielleicht nicht unbedingt auch automatisch gleicher Meinung sind wie Frau Strack-Zimmermann, aber möglicherweise die auch gleicher Meinung sind. Früher hat man solche Töne nicht gehört. Da waren die Deutschen irgendwie rücksichtsvoller gegenüber vor allem auch den osteuropäischen Staaten. Vergessen wir nicht, Viktor Orban war ein Zögling von Altbundeskanzler Helmut Kohl, dem Kanzler der Einheit, aber jetzt regiert eben der selbstgewisse und selbstgerechte Moralismus, der nicht angekränkelt ist durch irgendwelche Skepsis und fast schon wieder bewundernswert, wie diese Politikerin sich da also ausdrückt und austeilt nach allen Seiten. Selber, habe ich gelesen, ist sie ein bisschen empfindlicher offensichtlich. Es war vor einiger Zeit eine Schlagzeile, ist Frau Strack-Zimmermann ziemlich intensiv dabei, Klagen zu verschicken, wenn es darum geht, Leute, die sie etwas hart angehen, in den Senkel zu stellen. USA unter Trump, das Zollchaos, da müssen wir nicht zu viele Worte darüber verlieren, das haben wir gestern schon getan. Der Fall Epstein, darüber habe ich in der Schweizer Ausgabe ausführlich gesprochen, das wird jetzt zur Hexenjagd. Die Gerichtshöfe der Moral kennen keine Prozessordnung. Man muss einfach daran erinnern, gerade vor dem Hintergrund, dem publikumswirksamen Hintergrund dieser Verhaftungen, dieser Ingewahrsamnehmungen da in Großbritannien, Andrew Mountbatten-Windsor, der frühere Prinz Andrew und Lord Peter Mandelson, die sind also wirklich nach allen Regeln eines mittelalterlichen Prangers da abgeschleppt und eingepackt worden. Die Journalisten standen schon alle rechtzeitig installiert, schussbereit zur Stelle, um das mit der möglichst großen Vorverurteilungswirkung in ihren Zeitungen abzudrucken. Und das ist schon eine Verlotterung des Rechtsstaats. Und man muss einfach daran erinnern, auch Grüssel und unappetitliche Leute und sogar Verurteilte, Kriminelle, die im Vorstrafenregister vermerkt sind, wie Jeffrey Epstein, mittlerweile lebt er nicht mehr, die verdienen keine Lynchjustiz. Und diese Mob-Moral, diese Mob-Justiz, diese Hexenjagd, diese Inquisitionsjustiz, die verursacht ein starkes Unbehagen bei mir. Und wenn die Journalisten schon dort stehen, wenn einer verhaftet wird, der sehr prominent ist, dann können sie davon ausgehen, dass eben die Behörden diese Journalisten installieren, um eben in der Öffentlichkeit auch ein Klima der Vorverurteilung zu schüren. Und das ist eine Verwahrlosung der Rechtspflege, das ist keine gute Entwicklung. Und auch wenn die Medien dann dauernd heuchlerisch schreiben, ja, die Unschuldsvermutung gilt, sie sind ja schreiben, ganze Leinwände füllend schreiben, sind sie dabei, diese Unschuldsvermutung ja außer Kraft zu setzen. Und ich sage Ihnen, diese Vorverurteilung, die ist schärfer als jedes Urteil. Denn wenn einer hinterher dann auch noch freigesprochen wird, kränkt kein Hahn mehr danach, der ist schon geteert und gefedert, der Schaden ist getan und etwas bleibt immer hängen. Also hier ist wieder daran zu erinnern, dass eben die Justiz nicht mit diesen Methoden vorgehen darf. Und wenn es passiert, dann freut das vielleicht die Medien, die sich damit einschaltquotenmäßig nach vorne bringen können. Es freut aber auch die Regierenden, die da eine willkommene Ablenkung haben und sagen können, ja, um Himmels Willen, jetzt sind wir nicht im Visier, sie schauen auf etwas anderes, anstatt dass sie gezwungen werden, dass die Aufmerksamkeit sich auf das politische Handeln der wirklich Mächtigen, der Regierenden richtet. Und vergessen wir nicht, nur weil Epstein verurteilt wurde wegen eines Sexualdelikts, heißt doch das nicht zwangsläufig, dass jeder, der sich mit ihm hat blicken lassen, davon wusste oder selber in so einen Frauenhändlerring oder was auch immer verwickelt war. Das wird aber unterstellt, das wird behauptet und das ist eben genau diese moralisierende Verschlirpungskontaktschuld Pseudojustiz, die da in Anschlag gebracht wird, kein gutes Zeichen, wie die Ukrainer ihren Widerstand aufrecht erhalten. Ja, das stimmt. Russland hat Probleme, mehr Probleme, als sie haben wollen. Ich habe darüber gesprochen mit Fjodor Lukjanov. Wir nimmt eine ziemlich ungeschminkte Standortbestimmung vor. Gleichzeitig muss man sich aber vor Augen halten, Russland kommt voran, beständig, wenn auch zu langsam. Und ja, die Wirtschaft zeigt Wirkung von den Sanktionen, von den Einschränkungen, vom Krieg und es gibt auch Schwierigkeiten bei der Rekrutierung. Das ist alles richtig. Aber aufpassen, nicht, dass man jetzt wieder die Russen unterschätzt, wie man es so oft getan hat in der europäischen Geschichte. Ich muss da die dunklen Kapitel nicht im Einzelnen wieder sozusagen aus dem Giftschrank holen. Immer wieder hat man die Russen sträflich unterschätzt. Man muss sich einfach vor Augen führen, worum geht's in diesem Ukraine-Krieg. Und man nimmt in der EU die Motive Russlands nach wie vor nicht ernst. Man tut so, als gehe es Putin einfach um eine Art spät berufenen Eroberungsfeldzug. Um eine sozusagen präsenile Anwandlung. Oh ja, bevor ich es vergesse, ich sollte ja noch schnell die EU erobern. Ich sollte ja noch schnell die EU überrennen. Obwohl ja meine Streitkräfte angeblich in den Augen der EU gar nicht fähig sind, dies zu tun. Trotzdem warnen sie die ganze Zeit davor. Also ihr müsst euch schon entscheiden, in welche Richtung das es geht. Und wenn man das unterstellt, nimmt man die russische Position nicht ernst. Denn meines Erachtens geht es den Russen um ganz etwas anderes. Sie möchten verhindern, dass die seit Jahren andauernde NATO-Expansion, dass die NATO-Raketen, da in der Ukraine auf diesem hochsensiblen, geopolitisch seit Jahrhunderten umstrittenen Gelände sozusagen wie ein Dolch an der Kehle Russlands stationiert werden können. Und mit dieser Sicherheitsthematik ist es den Russen sehr, sehr ernst. Das heißt, dass sich Putin und sein ganzes Polit-Establishment im Kreml keine Niederlage leisten können. Und wenn man sich damit anlegt, jetzt von Seiten der EU, da muss man sich sehr, sehr genau überlegen, ob man für sich die gleiche existenzielle Dimension in Anspruch zu nehmen bereit ist und ob das überhaupt dem eigenen Interesse widerspricht. Aber man nimmt das eben alles nicht ernst. Man nimmt auch die ukrainische Position nicht ernst, sondern aus einem oberflächlichen Gutmenschentum. Und weil man ja von Anfang an sich in diese Position versteift hat, markiert man jetzt die Nibelungentreue und sagt, wir müssen unbedingt das durchziehen. Und jeder, der eine andere Meinung hat, der wird auf der Sanktionsliste der Europäischen Union abgekanzelt, zum Schweigen gebracht. Das ist eine gefährliche Situation, meine Damen und Herren. Man nimmt die Russen nicht ernst. Putin kann sich keine Niederlage erlauben gegen die NATO-Raketen an seiner Grenze. Punkt. Er wird alles daran setzen, diesen Krieg zu gewinnen, whatever it takes. Und das ist die Perspektive, in der man diese strategischen Fragen diskutieren sollte. Aber bei uns findet ja nicht einmal eine Diskussion statt, sondern nur ein antipluralistisches, um Herrn Scholz zu zitieren, antipluralistisches Nachplappern von vorgestanzten Positionen, die zu bezweifeln verboten ist. Widersprechen Sie mir. Womit wir am Ende der Sendung angekommen wären. Gleichzeitig die Feststellung etwas abrupt, aber ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, das war's. Aber bitte, folgen Sie meiner Aufforderung, widersprechen Sie mir, wenn ich irgendetwas falsch sehe, übersehen habe, zu wenig deutlich formuliert habe. Ganz herzlichen Dank für Ihre sachdienlichen Hinweise. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis bald.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.